Hallihallo Freunde, es wird heiß, der Saudi-Arabien Grand Prix ruft ein Nachtrennen und wie es sich für ein Saudi-Arabien Grand Prix gehört, gibt es natürlich Gerüchte, es könnte bald vielleicht ein Team aus Saudi-Arabien geben. Was es damit auf sich hat, erläutern wir euch gleich. Zudem rumort es ordentlich bei Ferrari. Luca di Montezemolo hat da ein bisschen ausgeteilt in der italienischen Presse. Da gehen wir mal auf ein paar Aussagen ein und ja, ordnen die natürlich für euch ein. Und wo es seit Monaten schon richtig rund geht, das ist natürlich Red Bull. Die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Max Verstappen nehmen richtig Fahrt auf. Es wird immer wilder. Sogar Alpine ist jetzt in der Verlosung. Auch da teilen wir mal unsere Gedanken mit euch. Bleibt schön dran, nehmt euch was Schönes zu trinken und viel Spaß.
So, und bevor wir hier in Medias Res gehen mit den richtig heißen Themen Ferrari, Verstappen und die Gerüchte um das Saudi-Team, schauen wir mal ganz kurz aufs Wetter. Ja, wer hätte es gedacht, es wird heiß. Regen können wir eigentlich uns gleich abschminken. Ja. Es wird, je nach Tag, also wir fangen ja am Freitag an mit dem freien Trainings 1 und 2, also zwischen 30 und dann am Sonntag ein bisschen 31 Grad. Also so um den Dreh rum wird es sich bewegen und zwischendurch soll es immer mal wieder Windstöße geben, bis zu 30 km/h, beziehungsweise am Sonntag sogar bis zu 35 km/h. Also 0% Regenwahrscheinlichkeit dazu. Das heißt, es wird jetzt kein Chaosrennen in dem Sinne werden, aber wir können uns in der Quali wahrscheinlich darauf gefasst machen, dass der ein oder andere Windstoß vielleicht für Trubel sorgen wird. Es gibt ja da sehr lange Geraden und Kurven, die an Geraden erinnern, Geraden, die an Kurven erinnern. Also das könnte schon auch was ausmachen, gerade bei so langen und schnellen Kurven kann das dann schon mal die ein oder andere Zehntelsekunde kosten, wenn ein ungünstiger Windstoß kommt. Spannend wird es auf jeden Fall, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich würde gleich mal sagen, lass uns doch mal einsteigen mit den Gerüchten um das Saudi-Team. Also ein Saudi-Team in der Startaufstellung, was hat es denn damit auf sich? Also wir können jetzt schon mal eins vorwegnehmen. Der Gedanke ist nicht, dass da ein 12. Team dazu kommt. Das 11. wird ja Cadillac werden nächste Saison, Dave, sondern der Prinz Khalid bin Sultan al-Abdullah al-Faisal. Frag mich, was der für einen Spitznamen hat.
Rollt von der Zunge, hä?
Ja, ist auf jeden Fall Mitglied der saudischen Königsfamilie, hätte man sich denken können, also Prinz. Und der hat jetzt im Vorfeld des Jeddah Grand Prix ein bisschen eine Medientour gemacht, hat unter anderem Formel Austria AT wissen lassen, dass man ein Formel 1-Team kaufen will. Also das ist der springende Punkt, Dave. Da möchte man kein neues gründen, sondern da kauft man. Und die Saudis, die haben wirklich viel, viel Geld. Die sind ja in anderen Sportarten auch schon groß vertreten. Ich sage nur Riyadh Season, falls euch das was sagt. Wir haben es vor einiger Zeit auch mal im Podcast immer wieder anklingen lassen. Da werden unter anderem große Box-Events und so weiter und so fort. Auch in die saudische Fußballliga wird ja extrem viel Geld reingepumpt. Also da ist viel Geld drin, da ist viel Wille drin, auch sich einen Namen zu machen. Da ist ja auch noch eine weitere Rennstrecke in Planung, die so ein bisschen Mario Kart-mäßig, Vergnügungsparks-mäßig ausschaut. Also die wollen jetzt das richtig krachen lassen. Bin mal gespannt, wer es werden könnte. Also wie gesagt, sie wollen ein Team kaufen. Sie wissen noch nicht genau, welches. Mein Tipp wäre ja Audi.
Audi, sagst du. Ja? Also auch nicht spannend.
Du kannst dir denken,
sehr
warum.
Sehr spannend sogar. Ich kann mir denken, warum. Ja.
Da haben sie ja schon Anteile.
Da haben sie schon Anteile, das ist richtig. Ja, interessantes Ding auf jeden Fall. Also, worum geht's, ne? Wir können mal ein paar Aussagen zusammenfassen vom Prinzen. Er hat gesagt zum Beispiel, es gibt aktuell nur 11 von möglichen 12 Teams. Also ganz ausgeschlossen wäre ein neues Team irgendwie auch nicht. Aber er erläutert dann weiter, möglicherweise sind ein oder zwei Teams in Zukunft zum Verkauf. Es könnte also passieren, sagt er, ja. Audi ist natürlich eine spannende Variante, da habe ich ehrlich gar nicht dran gedacht bisher. Mein Favorit wäre
übrigens, Fehler von mir ist Staatsfonds Katar, ist nicht Staatsfonds Saudi-Arabien.
Aha.
Also das nehme ich gleich wieder zurück.
Siehst du mal.
Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Ja, wahrscheinlich haben schon jetzt ein paar nicht abwarten können, in die Kommentare geschrieben. Sebastian, du Depp. So hinten im Hinterkopf hatte ich es jetzt irgendwie falsch eingeordnet, habe gleich nochmal nachgeschaut. Also
macht aber Kulpa. Nichts. Ja. Die Staatsfonds, die sind ja alle sehr potent.
Aus der Ecke, genau.
Die betteln sich ja gegenseitig. Wer hat die größere Yacht, den größeren Staatsfonds? mehr Formel-1-Strecken und Teams. Schauen wir mal in Zukunft. Okay, also Audi ist dann ein Stück unwahrscheinlicher, wenn es der Staatsfonds aus Katar ist, der da beteiligt ist. Und du hast recht, jetzt wo du sagst, geht auch mir wieder nicht auf. Dennoch, mein Favorit wäre gewesen Aston Martin. Da ist Aramco, also die der saudische Öl- und Benzinriese sozusagen, ohnehin schon als Sponsor
eins
an Bord.
Eins der wertvollsten Unternehmen der Welt.
So ist es. Die tauchen auch an einigen Strecken der Welt, an einigen Formel-1-Strecken der Welt als Großsponsor, als Hauptsponsor schon auf. Die sind ordentlich in der Formel 1 also vertreten. Also mein Tipp wäre Aston Martin. Das würde natürlich dann schöne Möglichkeiten eröffnen. Damit wäre eine Exit-Strategie für Lance Stroll eröffnet auf jeden Fall. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Lance Stroll immer noch ein Cockpit hat, wenn das Team nicht mehr Papa gehört. Alonso Verstappen confirmed, Fragezeichen. Da reden wir sicher gleich nochmal drüber. Müssen wir mal wirklich abwarten. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Alpine ein Verkaufskandidat ist, auch wenn Briatore das abstreitet. Man weiß ja nie bei ihm, ja, das kann ja alles sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es in irgendeiner Form eine Beteiligung an Haas gibt zum Beispiel. Toyota ist da ja aktuell mit drin und lotet ein bisschen die Möglichkeiten aus. Könnte sein, dass Toyota über kurz oder lang da vielleicht einsteigt. Könnte mir aber auch vorstellen, dass Gene Haas dann auch sagt, ach komm, der Prinz, du, der ist mir so sympathisch, der bietet mir so viel Geld, wir machen das jetzt einfach. Und das ist ja auch interessant, denn der besagte saudische Prinz sagt nämlich auch, inzwischen kaufen die Leute ein Formel-1-Team, um damit Geld zu verdienen. Es würde für uns also sehr viel Sinn machen, hier zuzugreifen, besonders wenn wir über eines der Unternehmen des Public Investment Funds tun, also wenn wir es tun, ne? Also er könnte sozusagen nicht nur einen riesen Marketingwert generieren für sein Land und für sich selbst natürlich dann als Speerspitze so einer Unternehmung, er könnte damit natürlich auch reichlich Geld in die Kassen spülen, in die Staatskassen, und das ist ja ohnehin so das Endgame, ja, dieser, ich sag jetzt mal, ganzen Golfstaaten, das Öl neigt sich dem Ende zu über kurz oder lang, die Welt steigt auf alternative Antriebe und Energiequellen um, und ja, man versucht ja mit allen Mitteln, im wahrsten Sinne des Wortes, schon seit langer Zeit sehr auf Tourismus zu gehen, sehr auf andere Sportarten da, ne? Dieser Staatsfonds, dem gehören ja auch wirklich mehr Mehrheitsanteile an. Newcastle United zum Beispiel, dem britischen Fußballclub. ESL Gaming kennt vielleicht auch jemand, ja, die ganzen riesigen E-Sports-Turniere finden ja mittlerweile irgendwie auch im Nahen Osten statt, muss man sagen, oder werden da zumindest von bezahlt und ausgetragen in irgendeiner Form. Es tut sich eine ganze Menge, das kann man finden, wie es will, aber wie man will, aber die Welt bewegt sich nun mal dahin, wo das Geld ist. Vielleicht demnächst auch mit einem Formel-1-Team aus Saudi-Arabien. Das ist natürlich extra spannend, wie ihr das findet. Nutzt gerne wieder die Funktion der Kommentarspalte auf YouTube, wenn ihr das hier hört, seht, genießt. Eure Meinung interessiert uns brennend. Wir lassen das jetzt, glaube ich, an dieser Stelle mal einigermaßen wertneutral hier so stehen. Wir haben euch den Stand der Dinge jetzt mal näher gebracht.
Wir können ja gleich zum nächsten Thema überleiten.
Wir können nämlich zum nächsten Thema überleiten.
Ist Max Verstappen.
Alonso Verstappen confirmed, habe ich ja schon erwähnt.
Ja, sucht sich ein neues Cockpit, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf. Der ein oder andere in der Kommentarspalte hat schon gemeint, ja, das ist schon sicher. Der geht zu Aston Martin. Gut unterrichtete Quellen haben es ihm gezwitschert. Also Glückwunsch, wenn du das schon weißt. Offiziell ist zumindest noch nichts. Bin gespannt, wenn es so kommt. Dann geht mal die Kartrunde auf uns. Dazu musst du aber dann zu uns rüberkommen. es ist folgendermaßen momentan, wenn man dem aktuellen Blätterwald sozusagen, dem Rascheln im Blätterwald Glauben schenken
darf. Also heute flutscht es nicht, ne?
Nicht so wirklich. Aber Ralf Schumacher, der hat sich mal zu Wort gemeldet, ausnahmsweise. Und der hat jetzt gemeint, naja, okay, Mercedes und Aston Martin, die sind ja eigentlich schon mehr oder weniger Stammgäste, wenn es um McLaren-Gerüchte geht. Dann hat er auch gemeint, McLaren wäre auch noch eine Option und Alpine. Und da habe ich mal ein bisschen durch die Social-Media-Kommentare gescrollt. Die meisten haben gemeint, so komm, der Ralf, der redet wieder Stuss und Alpine, warum sollte der Max Verstappen da hingehen? Aber ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so unrealistisch, denn Alpine ist tatsächlich im Kommen. Wir haben seit Monaten eine Alpine-Folge, die auf Halde liegt, die wir zwar noch aufnehmen müssen, aber wir mal so ein bisschen auseinandernehmen, warum die so im Kommen sind, dass es tatsächlich viele Anzeichen gibt, dass die tatsächlich auch jetzt richtig gut Momentum aufbauen und vielleicht 2026 2023 dann eine der großen Überraschungen sind. Und eine Sache, die Ralf Schumacher da auch ganz gewichtig sozusagen mit anführt, ist eben die Tatsache, dass sie ab nächstem Jahr dann mit Mercedes-Motoren fahren. Mhm. Jetzt aktuell ja noch mit Renault-Aggregaten und die sind halt, wie wir wissen, nicht die allerstärksten. Mercedes aber ist dafür bekannt, vor allem wenn neue Motorenregularien anstehen, vom Fleck weg eine sehr gute Engine auf die Beine zu stellen. Und da könnte natürlich einiges gehen. Das Auto selber scheint also gar nicht so schlecht zu sein. Pierre Gasly, der hat sich ja schon weit vorne qualifiziert im letzten Rennen und hat, ja, witzigerweise auch mit Max Verstappen lange gekämpft, am Ende dann den kürzeren gezogen. Jetzt muss man sich überlegen, im letzten Grand Prix wäre wahrscheinlich der Max Verstappen deutlich weiter vorne gelandet, wenn er mit einem Alpine gefahren wäre, wenn man davon ausgeht, dass er der stärkere Fahrer ist im Vergleich zu Pierre Gasly. Ich weiß, der eine oder andere, der wird jetzt, ich weiß auch wer, wird hier mit dem Kopf schütteln energisch. Das wäre auch mal interessant, aber wenn er zu Alpine kommen würde, dann wäre er wahrscheinlich ein Teamkollege von Pierre Gasly. Was sagst du denn? Ist das deiner Meinung nach realistisch? Oder ich persönlich finde McLaren eigentlich am unrealistischsten, außer wenn Lando Norris jetzt irgendwie viel Quatsch macht.
Ja, der Reihe nach. Der Tenor im Paddock lautet ja wirklich aktuell oder unter den Experten, es ist keine Frage, ob Max Verstappen das Team wechselt, es ist eher eine Frage, wann er das Team wechselt. Also es scheint wirklich beschlossene Sache zu sein, dass es mit Max Verstappen und Red Bull nicht mehr allzu lang gut geht, nicht mehr allzu lang weitergeht, obwohl er einen Vertrag bis 2028 hat, das muss man sagen. Die Sorge ist groß, sagt auch Helmut Marko, ja, dass Max Verstappen da wirklich abwandern könnte. Er sieht es aber natürlich sehr pragmatisch und nüchtern. Zitat, ja, wie schon gesagt, es müssen in naher Zukunft Verbesserungen kommen, mit denen er gewinnen kann. Das ist die Grundvoraussetzung, ja, für einen Max Verstappen. Er möchte im schnellsten Auto sitzen oder zumindest in einem siegfähigen Auto, in einem Auto, in dem er um eine WM kämpfen kann. Wenn er da die Fälle davonschwimmen sieht bei Red Bull und wir, beten das ja auch schon seit Monaten eifrig runter. Das neue Motorenreglement könnte endgültig der Sargnagel sein. Die Ungewissheit, ob Red Bull in Zusammenarbeit mit Ford eine konkurrenzfähige Power Unit aus dem Stand hinzaubert, ist überschaubar, sage ich mal. Ja, er ist ja nicht blöd. Es soll nach dem Bahrain Grand Prix ja auch einen Einlauf gegeben haben. Max Verstappens Manager hat sich da wohl ziemlich mit Helmut Marko angelegt. Also ein Hauen und Stechen offensichtlich bei Red Bull nach wie vor. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Aber mal zu den Varianten tatsächlich, die du genannt hast. Ja. McLaren scheint mir auf den ersten Blick auch sehr unwahrscheinlich. Mhm. Auf den zweiten Blick bin ich mir da schon weniger sicher, weil Zak Brown sagt ja auch, sie bereiten sich als Team auf einen epischen Fight ihrer beiden Piloten vor. Ja. Oscar Piastri, Lando Norris sitzen aktuell wohl im schnellsten Auto. Wenn die Saison ähnlich weitergeht, wie sie jetzt begonnen hat, in den ersten vier Rennen, wird es schon darauf hinauslaufen, dass die Wege der beiden sich da auch auf der Strecke das ein oder andere Mal kreuzen. Und wenn es dann wirklich um den WM-Titel geht, dann wird das nicht unbedingt friedlich bleiben. Könnte schon sein. Ja. Beide Piloten haben zwar langjährige Verträge, aber wenn es dann irgendeiner Form Zwist gibt und man sich da, zerstreitet, sage ich mal, ja, dann ist natürlich alles möglich. Allerdings wäre das mit einem Max Verstappen im Team ja dann auch nicht unbedingt harmonischer, sage ich mal. Ja. Je nachdem, ist ja eigentlich egal, wen er dann theoretisch ersetzen würde. Es gäbe ja dann vom ersten Tag an natürlich ein Gerangel um die Vormachtstellung im Team. Schwer vorstellbar, aber nicht unmöglich, ja. Mercedes halte ich gerade für ein bisschen unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. George Russell ist in der Form seines Lebens. Das haben wir in den letzten Episoden ja auch lang und breit schon.
Das wäre eingeblieben in Vertragsverlängerung.
Genau. Das steht gerade im Raum, ja, ob George Russell nicht eine Vertragsverlängerung kriegt. Antonelli ist ohnehin lange gesetzt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, warum soll Toto Wolff sich da auch Unruhe ins Haus holen, wenn er mit seinen beiden Piloten da sehr, sehr gut fährt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aston Martin halte ich für die wahrscheinlichste Option nach wie vor. Dafür spricht Adrian Newey, dafür spricht Honda, dafür spricht der wahrscheinlich dickste Gehaltscheck, auch wenn das Max Verstappen wahrscheinlich nicht so wichtig ist, aber nimmt er sicher auch gerne als Bonus mit, ja. Schadet nicht. Zumindest Papa Jos kassiert da wahrscheinlich auch 20% oder so, keine Ahnung. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und Alpine ist jetzt natürlich eine neue, spannende Variante. Kann auch sein, ja. Wenn er denkt, dass das Team gut aufgestellt ist und mit Mercedes-Motor im Heck da gute Chancen hat. Mein Carlos Sainz ist ja auch in Williams unterwegs, ja. Auch er baut darauf, dass die Mercedes-Power-Unit dann ab 2026 das Team nach vorne hieven kann. Wenn ihr euch erinnert, beim letzten großen Reglementwechsel, zumindest was die Motoren angeht, 2014, kam auch Williams plötzlich aus der Versenkung wieder aufs Podium. Felipe Massa und Valtteri Bottas damals sind aufs Podium gefahren regelmäßig. In Österreich standen beide sogar in der ersten Startreihe. Das war, naja, mit Sicherheit zu großen Teilen der Power Unit geschuldet. Auf eine Wiederholung dieses Szenarios freut sich Carlos Sainz und auf sowas könnte auch Max Verstappen mit Alpine dann spekulieren. Dass es bei Alpine vorangeht, seit einer ganzen Weile haben wir auch schon gesehen. Es ist deutlich zu sehen, seitdem die Teamführung anders strukturiert ist. Ja, Ollie Oakes ist natürlich dabei. David Sanchez ist seit einer ganzen Weile dabei. Der zieht da viele Fäden. Briatore ohnehin. Das macht als Organisation, als Struktur viel mehr Sinn auf einmal. Und die Schlagkraft ist eine ganz andere. Man hat das Gefühl, da arbeiten dann wirklich alle in eine Richtung. Alle ziehen an einem Strang und in die richtige Richtung vor allem. Ja. Könnte schon sein, dass sich Team Enstone, das ist es ja letztendlich, dann durchaus auch mausert. Zumindest zu einem Best of the Rest vielleicht. Wer weiß.
Sie haben halt langfristig auch aktuell noch das schwächste, vermeintlich schwächste Fahrerduo. Die haben einen starken Pierre Gasly, aber Jack Doohan, der sie noch finden muss. Und das würde schon Sinn machen, wenn man sich alle anderen mal anschaut. Ferrari und Mercedes, die sind super aufgestellt. McLaren, wenn sie das die Teamchemie aufrechterhalten können, eigentlich auch. Also ist bestimmt auch was, was so ein bisschen reinspielen kann.
Ich denke aber, es ist am Ende des Tages egal, ja. Wenn Max Verstappen auf dem Markt ist und du kannst ihn holen, dann holst du ihn, egal wen du da im Cockpit sitzen hast, ja. Vielleicht mit Ausnahme von Ferrari könnte ich mir bei allen Teams vorstellen, dass sie durchaus Wege und Mittel finden, da für Verstappen Platz zu schaffen.
Schauen wir mal.
Schwer zu sagen. Auch da bitte, eure Meinung, ja. Was denkt ihr? Wo geht Verstappen hin? Geht er überhaupt irgendwo hin? Nimmt er sich vielleicht eine Auszeit? Beendet er gar seine Formel-1-Karriere? Auch das ist ja immer mal wieder so ein Ding, mit dem er kokettiert, ja. Wahrscheinlich wird er das Team wechseln. Wann und wohin? Sagt uns gerne eure Meinung. Sagt uns gerne eure Insider-Infos, wenn ihr schon welche habt, ja. Schimmert ja auch immer wieder durch. Spannend. Es bleibt natürlich spannend bei Red Bull. Es ist aber auch unwahrscheinlich spannend bei Ferrari. Was geht denn da zur Zeit ab, mein Lieber?
Ja, Luca di Montezemolo, der ehemalige Ferrari-Präsident war es ja. Sag ich nichts Falsches gerade, ne?
Ja, er war Präsident. Er hat viele Rollen bei Ferrari gekleidet, aber zuletzt war er Präsident.
Ich weiß, dass er zu Schumacher-Zeiten nicht gerne an die Strecke gegangen ist, weil ihn da das alles zu sehr gestresst hat. Der hat so ein bisschen mit dem Herzen. Und im übertragenen Sinne hängt ihm natürlich Ferrari auch sehr am Herzen und er vermisst so ein bisschen, hat er selber auch wirklich so gesagt, die Leidenschaft. Er sagt, dieser Mannschaftsmangel ist zeitweise an einer Führungspersönlichkeit, an Leitung im weitesten Sinne. Und wie gesagt, er sagt, er vermisst bei Ferrari die Leidenschaft, für die es einst berühmt war. Ich sehe ein Team ohne Seele. Also das ist ja schon starker Tobak, finde ich.
Starker Tobak, allerdings.
Ja, und er sagt halt auch, es ist traurig, denn Ferrari steht doch für Passion, Ferrari arbeitet Tag und Nacht, Ferrari gibt niemals auf. Also das kann man natürlich mal irgendwie im Affekt sagen, wenn man irgendwie leidenschaftlich ist und da mal irgendwie das Herz auf die Zunge trägt. Aber ich finde, rein fachlich kann man ihm da jetzt oder muss man ihm fast schon widersprechen. Ich finde, Fred Vasseur macht es gut. Es gibt natürlich immer noch so einen ein oder anderen Wackler, den haben aber die anderen auch drin. Und der springende Punkt ist einfach, dass Ferrari nicht in den ersten Rennen ein konkurrenzfähiges Auto hat, im Sinne von, dass das wirklich um die WM gleich mitfahren kann. Mhm. Wir haben aber auch in den letzten Jahren gesehen, dass die durchaus es auch in der Saison schaffen können, mal zumindest punktuell ranzukommen. Und im nächsten Satz hat er das dann auch so ein bisschen implizit relativiert. Er hat dann gesagt, er ist auch wütend, weil er gehofft hatte, dass Ferrari dieses Jahr zumindest von Anfang an wirklich ein konkurrenzfähiges Auto auf die Beine stellen könnte. Und er sagt, ich kann nur hoffen, dass wir früher oder später wieder ein Auto ganz vorne sehen. Darum geht es letztlich. Also das ist wahrscheinlich auch das, was so ein bisschen dann seine Gefühlswelt irgendwie so uns in Wallung gebracht hat. Und er hat auch ein paar Worte zu Lewis Hamilton verloren und hat auch gesagt, also er selber beziehungsweise also er selber anders als der jetzige Ferrari-Präsident, das ist John Elkann, der hat nämlich Lewis Hamilton mehr oder weniger, er war mit dafür verantwortlich, ihn zu verpflichten, und Luca di Montezemolo hat gesagt, er hätte das nicht gemacht. Er sagt dann zwar, okay, Lewis ist ein prima Kerl, ihm muss klar sein, dass dies wohl seine letzte Chance ist. Er ist zu Ferrari gekommen, um in Rot zu gewinnen und seine Karriere mit dem grünen Titel zu beenden, aber wir sehen, sich auf eine neue Arbeitsweise einstellen ist nicht leicht, und sein größtes Problem derzeit besteht darin, dass er kein Auto hat, mit dem er Weltmeister werden kann. Das ist natürlich jetzt Stand jetzt richtig. Also Leclerc und Hamilton haben kein Auto, mit dem man wirklich ernsthaft in die Weltmeisterschaft mitfahren kann. Das ist einfach momentan zu weit weg von den McLaren vor allem. Aber es kann sich ja noch ändern. Und ja, ich würde es einfach sagen, abwarten. Die Entwicklung sieht ja ganz gut aus. Der neue Unterboden hat Dave, finde ich, schon ganz gut Früchte getragen. Und auch Lewis Hamilton war ja sehr, sehr erfreut nach dem letzten Grand Prix in Bahrain. Er hat gesagt, jetzt hat's Klick gemacht. Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, was er in Saudi-Arabien jetzt auf den Asphalt zaubern kann.
Bin auch sehr gespannt. Ich bin mal vor allem gespannt, wann der Kollege hier wieder runterfällt, den ich da an hochschieben muss. Lass uns mal zusammenfassen. Luca di Montezemolo greift letztendlich die Teamführung an, ja? Er greift die Ingenieure an, indem er ihnen vorwirft, dass sie wieder kein von Anfang an schnelles Auto gebaut haben. Er greift den Präsidenten John Elkann an, der Lewis Hamilton geholt hat, den es seiner Meinung nach nicht braucht. Er übt zumindest subtile Kritik an Lewis Hamilton, indem er sagt, dass da irgendwie ihm der Umstieg schwerfällt und so weiter. Und er appelliert mehr oder weniger an die Ehre von Ferrari, indem er sagt, das sei ein Team ohne Seele. Also ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, aber das ist auf jeden Fall schon, wie du gesagt hast, starker Tobak. Das sind sehr schwere Anschuldigungen und Vorwürfe, meiner Meinung nach. Und der Herr di Montezemolo ist ja nun, weiß Gott, kein Primitivling oder so. Ja, der ist ja sehr beschlagen, er ist intelligent, er ist auch durchaus diplomatisch und politisch unterwegs. Er wird sich dabei schon was gedacht haben. Vielleicht möchte er Ferrari ein bisschen anstacheln, vielleicht hat er Sorge, dass da unter der Führung von Vasseur Dinge besser laufen als zu seiner Zeit, einen Superstar
war ja auch nicht immer zu verpflichten. Toll, nach dem
natürlich. Ja. War nicht immer alles toll, ganz klar. Deswegen, ich weiß nicht, was da seine Intention war. Ich finde es aber ein Stück weit daneben. Du hast es ja auch gesagt, zumindest fachlich muss man ihm da auch ein Stück weit widersprechen. Die Situation bei Ferrari ist, weiß Gott, nicht so schlecht, wie er sie jetzt da malt. Und sie sind auf einem guten Weg, ja. Auch da werden die Strukturen halt ordentlich etabliert. Man arbeitet zusammen. Ein Zitat oder eine Aussage, die wir jetzt hier gar nicht im Skript haben, die ich aber auch gelesen habe die Tage und spannend fand. Fred Vasseur hat auch gesagt, wir werden ein Auto für Lewis Hamilton bauen. Also sie gehen da einen Schritt auf ihn zu. Aber auch Hamilton muss einen Schritt tun. Also geben und nehmen, man beschwört da so ein bisschen den Teamgeist und sagt auch, wir bewegen uns, du bewegst dich, am Ende kommt was Gutes dabei raus. Denke, das spricht schon für den Team-Spirit. Und eine Statistik haben wir gefunden oder gesehen die Tage, die auch durchaus dafür spricht. Auch das hat man nicht alle Jahre gesehen. Ferrari nämlich hat bisher in jedem der vier Grand Prix der Saison 2025 den schnellsten Boxenstopp abgeliefert. Hätte ich jetzt aus dem Stand auch nicht gedacht, aber tatsächlich in Australien, China, Japan, Bahrain war der schnellste Boxenstopp immer einer von Ferrari. Das war ja immer die Domäne von Red Bull, und wir haben gerade im letzten Rennen gesehen, ausgerechnet bei Max Verstappen, dass es da auch durchaus Probleme gibt zurzeit. Jonathan Wheatley ist ja weg, das war immer so der Koordinator, er war zuständig für die Boxenmannschaft und viele, viele andere Sachen mehr. Der ist jetzt an der Boxenmauer als Teamchef bei Sauber. Plötzlich kriegen die Red Bull-Jungs irgendwie die Koordination nicht mehr hin. Kann jetzt vielleicht ein einmaliger Fail gewesen sein, dass es bei dem einen Rennen nicht gut lief. Ich glaube, da waren auch krankheitsbedingt ein, zwei Ersatzmechaniker am Start. Vielleicht hat das dazu beigetragen. Aber die Tendenz ist schon deutlich. Bei Ferrari geht es auf jeden Fall an dieser Front gut voran. Und
ich möchte noch was sagen, weil also wenn wir an Ende letzter Saison gedacht haben oder denken, wo Ferrari dann ja sich berappelt hat, was das Auto angeht und dann wirklich einen konkurrenzfähigen Wagen hatte, da haben die aufgeholt auf McLaren. Die hätten McLaren dann doch gefährlich werden können. Und das zeigt auch, die hatten damals eigentlich im Gesamtpaket das beste Fahrerduo, sonst hätten die das nicht geschafft. Weil ja Norris immer mal ein paar Wackler hatte. Piastri war am Ende letzter Saison auch nicht so überragend toll, wie er aktuell fährt. Und das ist jetzt zumindest nicht bedeutend schlechter geworden, sagen wir mal, mit Hamilton, der da für Sainz gekommen ist. Also ich glaube, wenn Ferrari da noch ein, zwei Upgrades bringt, dann vom Auto her konkurrenzfähig ist, dann können die anderen sich echt warm anziehen. Vor allem, wenn es sich jetzt im nächsten Rennen herausstellen sollte, dass Hamilton wirklich, dass es da Klick gemacht hat. Dann würde ich sagen,
die Hoffnungen sind groß.
Schätzen wir doch vielleicht mal noch ein, was der Status quo aktuell ist. Also
ja,
von McLaren können wir eigentlich ausgehen, die wird so schnell keiner schlagen. Die sollten jetzt bei dem Rennen eigentlich auch noch das schnellste Auto haben. Das hängt eher davon ab, was die Tagesform sagt von Norris und Piastri. Ferrari, Dave, die müssten auch ein bisschen stärker sein als zumindest zuletzt. Leclerc hat es ja angedeutet. Also er glaubt, dass man nochmal einen Schritt nach vorne macht. Eben auch vor dem Hintergrund, dass der neue Unterboden jetzt besser verstanden wird, dass der wahrscheinlich auch mehr Effekt haben wird auf der Streckencharakteristik in Jeddah. Und Mercedes ist ja generell im Aufwärtstrend und spielt eine ganz gute Rolle.
Ja, wird Mercedes aber bestätigen müssen. Ja, in Saudi-Arabien ist eine komplett andere Strecke als noch Bahrain. Wir haben uns in Bahrain gewundert, dass die Mercedes auch bei durchaus warmen Temperaturen sehr ordentlich gingen. Das ist ein Novum in Relation zu den Jahren vorher. Wenn sie jetzt in warmen Bedingungen, die es auch in Jeddah geben wird, auf einer sehr aerolastigen Strecke gut zurechtkommen, dann könnte ich mir schon vorstellen, ja, dass auch da Titelambitionen langsam wach werden, dann hätten sie wirklich auf einer ganzen Reihe von unterschiedlichsten Strecken bewiesen, dass sie vorne mitfahren können. Das wäre ein großes Ding auf jeden Fall. Wir werden das gleich in unseren natürlich garantiert falschen Podiums-Predictions nochmal aufgreifen, das Thema. Ich habe da was Heißes für euch, Freunde. Ja, Red Bull haben wir natürlich noch. Die halte ich für eine komplette Wundertüte. Da kann es in jede Richtung gut oder schlecht laufen. Es braucht halt in Saudi-Arabien auf dieser wirklich krassen Strecke unheimlich großes Vertrauen ins Auto. Die fahren da mit weit über 200 um Kurven rum und blinde Ecken. Die Mauern sind halt jedes Mal so wirklich ein paar Zentimeter weit weg. Also der geringste Fehler, der geringste Schlenker bei so in so einer heißen Runde und das Ding liegt halt komplett in der Mauer, ne? Da mache ich mir gerade in Richtung Yuki Tsunoda ein bisschen Sorgen. Für ihn ist das Auto ja wirklich noch relativ neu. Weiß nicht, wie weit es da um sein Vertrauen bestellt ist, ja, aber da reicht ja dann schon ein kleiner Kontakt mit der Mauer zum ungünstigen Zeitpunkt und das Selbstvertrauen wackelt natürlich dann sofort. Gilt natürlich für alle anderen Piloten auch, aber der Red Bull gilt ja als besonders diffizil zu fahrendes Auto. Mal schauen. Max Verstappen kann damit natürlich super duper umgehen, das ist klar. Da wird es dann halt darauf ankommen, ob sie ein gutes Setup treffen, ob das Auto grundsätzlich schnell ist auf dieser Art von Strecken, wie es mit den Reifen umgeht. Da haben wir jetzt die weichsten drei Mischungen dabei. Wie sich die verhalten werden, ist auch komplett unklar auf dieser Strecke. Es wird auf jeden Fall einiges an Boxenstopps geben. Auch die muss Red Bull dann wieder hinkriegen. Also Red Bull, da weiß ich wirklich gar nicht. Ne? Die könnt alles irgendwie zwischen Podium und irgendwie Platz 8 drin sein. Tja, schwierig.
Trotzdem.
Und Best of the Rest wäre noch interessant. Wen hast du auf dem Zettel, mein Lieber?
Da muss ich sagen, keine Ahnung. Also könnte Williams sein, könnte auch Haas sein bei den anderen, weiß ich nicht.
Ich tippe mal auf Haas.
Ja,
Haas, ich glaube, die Haas könnten gut dabei sein. Ja, ja. Ich halte die auch für ähnlich wie Ferrari.
Aber es geht bei unseren Podiumsdiskussionen nur um die ersten drei, Dave. Und da musst du jetzt
so ist es.
Mal auspacken,
mal
was
liefern.
Sind deine Top 3?
Also, folgendes habe ich mir gedacht heute, ja. Weil unsere Podiums-Predictions ohnehin immer gnadenlos falsch sind, so falsch, dass wir natürlich schon immer scherzhaft damit hausieren gehen, habe ich ein bisschen was gewagt heute. Meine Top 3 sehen folgendermaßen aus. Ich denke, auf Rang 3 und damit sein erstes Podiumsergebnis in der Formel 1 holt Kimi Antonelli am Wochenende. Keine Ahnung warum, habe ich irgendwie so im Urin, sage ich mal. Ja.
Schauen wir mal.
Ich denke, Ferrari wird gut sein. Charles Leclerc sehe ich auf dem zweiten Platz tatsächlich. Und gewinnen wird zum dritten Mal in dieser Saison Oscar Piastri. So meine garantiert falschen Podiumstipps.
Tja, ich sehe auch Mercedes-Fahrer auf 3. Das ist für mich aber Russell. Ich kann mir unter normalen Umständen nicht vorstellen, dass der hinter Antonelli ins Ziel kommt. Aber naja, es gibt ja auch hohe
Safety
Car. Wer redet
denn von normalen Umständen?
Ja, es gibt eine hohe Safety Car Wahrscheinlichkeit. Also da kann alles passieren. Leclerc sehe ich tatsächlich auf Platz 2 und auf Platz 1 Norris. Und da kann man jetzt auch sagen, also wo ist denn der PST? Ja, klar, normalerweise sind die Informationsflug unterwegs, aber man weiß ja nie. Und ich glaube, Norris, der berappelt sich wieder. Schauen wir mal. Also
cool.
Ich rechne sehr mit starken Ferrari. Und bin sehr, sehr gespannt, was da so kommen mag. Wie gesagt, schreibt uns eure Meinung in die Kommentare rein. Wir antworten auf alle Kommentare von euch und dann bleibt es nichts anderes, als euch ein ganz, ganz tolles Rennwochenende zu wünschen.
Das tun wir mit großer Leidenschaft. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut am Wochenende rein. Wie gewohnt mittlerweile werden wir auch da wieder nach dem Qualifying, nach dem Rennen in Shortform-Content euch unsere Eindrücke direkt mal wiedergeben. Wie wir die Lage sehen, was passiert ist, was schätzen wir da ein. Dürft ihr nicht verpassen. Nach dem Rennwochenende gibt es dann das gewohnte Programm, unsere Highlights, unsere Fahrernoten. Und dann haben wir den ersten Triple-Header des Jahres dann auch wirklich hinter uns gebracht. Dann können wir endlich wieder Kart fahren, mein Lieber, oder?
Ja,
so sieht's aus. Schönes Formel-1-Wochenende euch allen. Mehr Formel-1 ist mir gut. Bis denn. Ciao.